Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Dokumente und Debatten. Live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks hören Sie vom Symposium Wunsch oder Wirklichkeit? Inklusion in Politik, Medien und Gesellschaft. Die Podiumsdiskussion unter dem Titel Inklusion und Medien. Teilnehmer sind die Professorin für Journalistik an der TH Köln, Dr. Petra Werner, der Schauspieler Sebastian Orbanski, die Bloggerin Julia Probst und Deutschlandfunk-Mitarbeiter Michael Tiedeke. Die Leitung der Gesprächsrunde hat Jörg Christian Schillmöller vom Deutschlandfunk. Zunächst begrüßt Sie der Moderator der Veranstaltung, Marco Bertolaso.
Ja, hallo. Das mache ich gerne. Ich begrüße Sie tatsächlich sehr herzlich hier aus dem Kölner Funkhaus. Sie, die Sie hier im Saal sind, wir kennen uns ja schon, wir haben schon einen Vormittag miteinander verbracht. Und Sie, die Sie uns draußen hören, möglicherweise ja erst jetzt, denn neben dem Livestream im Internet sind wir jetzt auch zu hören über das Digitalradio. Sie wissen ja, Millionen von Menschen in Deutschland nutzen das Digitalradio und deshalb gehe ich mal davon aus, dass unsere Reichweite sich erhöht hat. Darf ich Ihnen noch eine kurze Zusammenfassung von dem geben, was bisher war? Wir haben heute Morgen begonnen mit dem Thema Inklusion und Politik, ein sehr wichtiges Thema. Es ging um Fragen wie, warum gibt es so wenig Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen in Parlamenten. Wir sind aber auch konkret geworden, wenn es um Gesetze ging, die zum Beispiel Menschen in Werkstätten den Mindestlohn verwehren oder wenn es um die Frage geht, was macht man eigentlich, wenn man als Mutter oder Vater von einem Kind, das in einer Einrichtung lebt, ein Erbe weitergeben will? Alles sehr schwierige Fragen und Themen auch, an denen wir im Deutschlandfunk weiter dranbleiben werden. Jetzt ist das Thema Inklusion und Medien. Das wird uns beschäftigen bis 15 Uhr. Dann machen wir eine kleine Pause hier im Saal, was dann auch wiederum eine ungefähr 30-minütige Unterbrechung der Übertragung bedeuten wird. Inklusion und Medien bekommt eine kleine Einführung in einfacher Sprache und danach übernimmt der Moderator Jörg Christian Schillmöller. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen überall dabei sein sollen. Alle Menschen sollen auch in den Medien dabei sein. In diesem Gespräch geht es jetzt um Inklusion in den Medien. Medien bedeutet Fernsehen, Radio, Zeitungen und Internet. Wir fragen, wie können Menschen mit Behinderung in den Medien arbeiten? Wir wollen wissen, wie können Menschen mit Behinderung im Fernsehen mitmachen? Wir fragen auch, wie berichten die Medien über Menschen mit Behinderung? Wir wollen wissen, werden Menschen mit Behinderung zum Beispiel im Fernsehen richtig gezeigt? Soweit die Einführung in einfacher Sprache und nun viel Spaß mit der Diskussion.
Ich hoffe, dass ich eines Tages nicht mehr überrascht bin, wenn ich einen Menschen mit Behinderung im Fernsehen sehe und wenn er über etwas anderes spricht als seine Behinderung. Die Worte stammen von Scott Jordan Harris. Er ist ein Filmkritiker, Autor für die BBC, hat geschrieben für den Telegraph, den Guardian. Und das Zitat, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, zeigt, was uns fehlt: Alltäglichkeit. Es ist noch kein Alltag, dass Menschen mit Behinderung einen festen Platz im Fernsehen haben, im Radio haben, in der Zeitung haben. Im Internet ist es vielleicht schon etwas besser geworden. Es ist noch kein Alltag, dass Menschen mit Behinderung im Kino Rollen spielen, die gar nichts mit ihrer Behinderung zu tun haben. Und es ist noch kein Alltag, dass sie in Medienberufen arbeiten, dort mitgestalten, mitentscheiden, das Programm mitprägen. Anders gesagt, wir haben Nachholbedarf. Und das sage nicht ich, das sagt zum Beispiel auch die UNO, das sagen die Vereinten Nationen. Es hat im Frühjahr eine Anhörung gegeben und im Mai kam der Bericht des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und dieser Bericht kritisiert in, aus meiner Sicht, erschreckend vielen Punkten, wo die Inklusion in Deutschland, die Medien eingeschlossen, noch nicht gut ist, noch nicht stattfindet, wo die Menschen noch nicht genug mitmachen können, wenn sie eine Behinderung haben. Unser Bereich jetzt sind die Medien und die Inklusion. Also es geht um Radio, um Fernsehen, um Bücher, um Internet und es geht um das Theater, worauf ich mich besonders freue. Und die Frage ist letztlich, wie können wir besser werden? Wie können wir noch offener werden? Wie können wir unser Denken ändern? Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Ich muss gerade schauen, wie ich die Karten weglege. Zu unserer zweiten Podiumsdiskussion. Wir haben jetzt knapp 90 Minuten Zeit, aber ich möchte nicht die ganze Zeit, die ganzen 90 Minuten diese Diskussion führen mit meinen Mitstreitern, sondern ich möchte immer wieder auch gleich die Runde öffnen. Ich erkläre das gleich. Es soll hier nicht darum gehen, über Menschen mit Behinderung zu sprechen, sondern es geht darum, mit ihnen zu sprechen. Es geht um ihren Alltag, es geht um ihr Leben, es geht um ihren Beruf, denn sie alle machen was mit Medien, jeder auf seine Weise. Ich möchte drei Teile in dieser Diskussion mit Ihnen zusammenführen. Die erste Frage ist, wer sitzt hier eigentlich auf der Bühne, mit wem haben wir es zu tun, welche Medien nutzen die Menschen hier auf der Bühne, wie informieren sie sich und wo gibt es da Barrieren und Probleme? Im zweiten Teil möchte ich darüber sprechen, wie berichten die Medien über Menschen mit Behinderung. Also welche Klischees finden wir leider immer noch? Es wird aber auch um den Tatort gehen. Ich habe nämlich zwei bekennende Tatort-Fans auf der Bühne. Das eine ist Julia Probst, das andere ist Michael Tiedecke. Und ich verrate noch nicht mehr. Und der dritte Teil wird dann sein, die Frage, wie arbeiten Menschen mit Behinderung in den Medien? Dann geht es auch darum, wie sind die Menschen hier auf der Bühne an ihren Job gekommen und wie leben Sie diesen Job und was genau haben Sie auch möglicherweise selbst an Hürden dabei, an Barrieren dabei erlebt? Inklusion soll heißen, dass wir uns gegenseitig hier auf der Bühne gerne auch Fragen stellen, wenn Sie das möchten. Und Inklusion heißt auch, dass Sie im Saal mit dabei sind. Das bedeutet, ich möchte nicht erst ganz am Ende vielleicht einige Fragen zulassen, sondern nach jedem dieser drei Teile, weil es auch unterschiedliche Themen sind. Also ich werde nach dem ersten und zweiten Teil jeweils auch dann Marco Bertolaso bitten, einmal zu schauen, ob Fragen an die Runde, an meine Mitstreiter sind. So, meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf der Bühne. Die Bloggerin und Aktivistin Julia Probst. Sie kämpft mit Leidenschaft für Inklusion und für Barrierefreiheit, vor allem für Gebärdensprache und Untertitel im Fernsehen. Sie ist gehörlos, sagt aber von sich selbst, nicht hören zu können, ist für mich keine Behinderung. Ihr Blog heißt Mein Augenschmaus. Bei Twitter folgen ihr 32.500 Menschen. Sie ist ein erklärter Fan der Sendung Tatort. Warum und wieso, das hören wir gleich noch. Herzlich willkommen, Julia Probst. Sebastian Urbanski ist Schauspieler und Synchronsprecher und er hat mal gesagt, das Theaterspielen ist das Wichtigste in meinem Leben. Sebastian Urbanski ist fest angestellt beim Theater Rambazamba in Berlin. Sebastian Urbanski hat das Down-Syndrom und er hat auch in dem ARD-Spielfilm So wie du bist einen Mann mit Down-Syndrom gespielt, der eine Frau mit Down-Syndrom heiratet, Happy End. Und er hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Am liebsten bin ich Hamlet. Er hat nämlich tatsächlich auch im Theater Rambazamba in einem Projekt die Rolle des Hamlet gespielt. Und ich kann nur sagen, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Sebastian Urbanski. Links von mir, Michael Tiedecke, verheiratet, 4 Kinder, seit 1978 beim Deutschlandfunk. Da kam Sebastian Urbanski gerade auf die Welt und ich war noch in der Grundschule. Und da war Michael Tiedecke schon Sachbearbeiter. Er hört jeden Tag unsere Interviews, zum Beispiel in der Sendung Informationen am Morgen, also die Politiksendung schlechthin. Ich frage mich bis heute, wie er so schnell ist. Er macht nämlich aus den Interviews Texte. Das bedeutet, er sitzt am Computer, hört die Interviews ab und schreibt daraus Manuskripte für unsere Internetseite. Sprich, er leistet seinen Beitrag zur Barrierefreiheit im Hörfunk. Michael Tiedecke ist blind und er hat mir am Telefon gesagt, es nervt, dass viele Leute denken, wer blind ist, der ist auch blöd. Guten Tag, Herr Tiedecke. Petra Werner, Sie sind Professorin für Journalistik an der TH Köln, die nicht mehr FH Köln heißt seit kurzem. Und Sie sind auch deshalb hier, weil Sie das Projekt Nachrichten leicht mit erfunden haben, mit Ihren Studierenden in einem Semesterprojekt. Später ist dann unser gemeinsames Projekt daraus geworden, in dem wir über die Themen einer Woche in einfacher Sprache berichten. Auch Ihnen herzlich willkommen, Frau Werner. Sie möchten die Menschen kennenlernen, die bei mir auf der Bühne sitzen. Sie möchten wissen, was schauen Sie im Fernsehen, was hören Sie, was lesen Sie, was klicken Sie und wie einfach geht das? Ich bitte die beiden Damen jetzt um Verständnis, dass ich unhöflicherweise mit Herrn Tiedeke anfange, aber der ist ganz einfach der Dienstälteste hier auf der Bühne. Herr Tiedeke, das Radio ist für Sie keine Barriere, aber das Fernsehen schon. Und ich frage mich, wenn wir jetzt mal so 30, 40 Jahre zurückschauen, ich erlaube mir auch, zurückschauen zu sagen, wie war das, wenn da der Tatort kam?
Oh, das war ein Erlebnis für sich. Also und mit dem Zurückschauen, ich sage ja auch nicht, ich höre fern, sondern ich gucke fern. Von daher ist das überhaupt kein Problem. Und wenn ich die Tatorte von heute mit der Audiodeskription, mit den alten Tatorten aus den Anfang der 70er Jahre vergleiche, da gab es ja teilweise bis zu 5 Minuten lang nur Musik und Geräusche. Da musste man schon seine Fantasie total freien Lauf lassen, um daraus zu erahnen, was denn da passiert. Manchmal passte es, manchmal natürlich auch nicht, aber das versteht sich von selbst.
Haben Sie einen bestimmten Tatort zuletzt mal gesehen aus dieser Zeit? Gibt es die noch?
Ja, die gibt es noch. Die werden mitunter in den dritten Programm der ARD abends oder nachts wiederholt. Und da gab es vor kurzem den ersten Tatort im Rahmen der 45 Jahre Jubiläum. Der wurde dann auch mit Audiodeskription vertont.
Also nachgeliefert, genau. Sozusagen.
Ich kann mich aber an den noch erinnern, als er im Original ausgestrahlt wurde, weil ich den vor kurzem dann auch irgendwann mal ohne Audiodeskription mir noch angeschaut habe. Das war Taxi nach Leipzig. Und also das machte schon was aus, den jetzt mal vertont zu hören.
Darf ich mal eine ganz einfache Frage stellen für die, die es nicht wissen, Herr Tiedeke, was ist Audiodeskription?
Also Audiodeskription, da gibt es ein redaktionelles Team, das die nicht gesprochenen Teile eines Films, das können also nicht nur Tatorte sein, sondern heutzutage werden auch normale Spielfilme, andere Krimiserien oder Dokumentationen mit dieser Tonspur belegt. Da gibt es also ein redaktionelles Team, das für diese Phasen eine Bildbeschreibung kreiert. Und diese wird dann auf dem zweiten Kanal, da muss man also an seinem Fernsehgerät auf dem zweiten Kanal umschalten, ausgestrahlt.
Wir erzählen gleich weiter, Herr Tiedeke. Julia Probst, die Gebärdensprache ist seit 2002 in Deutschland als eigenständige Sprache anerkannt. Sie schreiben in Ihrem Blog, Gebärdensprache ist die schönste Sprache der Welt. Erklären Sie uns, warum.
Ja, wie soll ich das beschreiben? Die Gebärdensprache ist sehr kreativ und man kann sehr zielgerichtet seine Ausdrucksform wählen. Also zum Beispiel Frau Merkel ist dann quasi, wenn man die Hand am Mund hinunterfährt, die andere Gebärde, es hat sich jetzt verändert über die Zeit, ist Merkel wie die Frisur von Frau Merkel oder beispielsweise der Politiker Fischer, da wird dann quasi ein Fisch dargestellt. Insofern, das ist sehr eindeutig und sehr visuell dargestellt.
Sie haben die Gebärdensprache relativ spät gelernt. Sie waren 17 Jahre alt. Wie haben Sie es vorher gemacht und warum haben Sie dann gelernt?
Ja, das war so. Ich bin lautsprachlich aufgewachsen und war die einzige Gehörlose in meiner Familie und habe auch von klein auf immer von Lippen abgesehen und konnte quasi auch ohne Dolmetscher kommunizieren, indem ich von den Lippen abgesehen habe. Und es war dann so, dass ich mit 17 Jahren auf andere Gehörlose getroffen bin im schulischen Umfeld und diese mir dann quasi auch gesagt haben, dass ich mich einfach so ein bisschen von der Ausdrucksform anpassen sollte und dadurch habe ich dann auch Gebärdensprache gelernt.
Gebärdensprache ist für Sie ein Weg, fern zu sehen und ins Kino zu gehen zum Beispiel. Ich wollte Sie fragen, Welcher Film ist Ihnen als besonders schön in Erinnerung, den Sie mit Gebärdensprache gesehen haben? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das war echt gut?
Also der erste Film, wo mir wirklich klar geworden ist, da geht es um Gebärdensprache, das war der Film Gottes vergessene Kinder. Aber damals habe ich selber die Gebärdensprache noch gar nicht benutzt. Ich wusste zwar, klar, ja, ich bin nicht hörend, aber mir war das vorher noch nicht klar, dass es die Gebärdensprache als mögliche Kommunikationsform gab. Und mit 17 hatte ich dann quasi die Motivation, dies auch zu lernen. Und damals weiß ich auch noch, da hatte meine Mutter einen neuen Fernseher gekauft und ich konnte dann auch schon lesen zu der Zeit. Und da kam dann die Serie Schwarzwaldklinik. Und das war für mich quasi die erste Fernsehsendung mit Untertitelung. Und da hatte ich natürlich dann sofort meine Mutter gefragt, super, diese Untertitelung ist ganz neu für mich, aber warum gibt es eben nur diese Serie mit Untertitelung? Ja, und meine Mutter meinte einfach nur, ja, mach langsam, das kommt bestimmt noch irgendwann demnächst, aber bis heute ist das leider eben noch nicht vollständig umgesetzt überall.
Wir reden gleich noch über die Vollständigkeit von Untertitelung. Herr Obanski, Sie sind Schauspieler, aber mich interessiert als erstes Ihr Bücherregal. Wir haben gestern Abend zusammen Schnitzel gegessen und ich habe festgestellt, dass Sie ein großes Bücherregal zu Hause haben. Was für Bücher lesen Sie?
Stimmt, ich habe zu Hause Biografien von Komponisten, Politikern, Herrschern, alles auch Schauspieler, also Filmschauspieler, weil mich das Leben von denen interessiert. Wie haben die gelebt? Hatten die eine Behinderung oder hatten sie keine? Manche hatten und manche auch wieder nicht.
Sagen Sie mal ein Beispiel, wer hatte nicht?
Also eigentlich die meisten hatten es nicht. Also der Claude Debussy zum Beispiel, der hatte nicht. Johann Sebastian Bach, nachdem ich benannt wurde, der auch nicht. Aber es gab auch ein paar andere, die Behinderung hatten. Zum Beispiel der Ludwig van Beethoven. Der wurde dann taub in den Jahren. Und weil er die Musik aber im Kopf gehört hat, konnte er dennoch die größten Werke schreiben. Nur durch den Kopf, weil er sie nicht mehr gehört hat. Und zum Beispiel auch Mozart, Wolfgang Amadeus.
Sie sind ein großer Fan. Sie sind ein großer Mozart-Fan, ne?
Ja, ich bin auch großer Mozart-Fan. Seine Musik ist einfach atemberaubend und schreibt auch Musikgeschichte, aber er selbst war auch krank. Franz Schubert, seine Werke liebe ich auch sehr, der war auch krank. Also da gibt es Leute, die wirklich mit Behinderung auch geworden sind, aber auch die mit dieser Eigenschaft auch geboren wurden. Und trotzdem haben die in der Welt der Musik Ungeheures geleistet. Und das ist es auch, was wir auch können.
Herr Obanski, wann lesen Sie? Haben Sie abends eine feste Lesezeit um 19 Uhr? Nehmen Sie ein Buch oder wann lesen Sie?
Also ich lese eigentlich, wenn ich gerade Lust dazu habe. Zum Beispiel auch manchmal abends. Also Uhrzeit ist, glaube ich, egal. Weil egal welches Buch ich mir greife, das nehme ich mir dann zum Musik oder Hörspiel und lese das dann. Also Tageszeit ist, glaube ich, auch egal, weil ich lese es fast zu jeder Tageszeit.
Wir wollen gleich noch mehr darüber wissen, denn Lesen ist bei weitem nicht das Einzige, was Sie sonst noch so tun. Hier steht natürlich auch noch Petra Werner, Professorin für Journalistik. Ich würde auch gerne von Ihnen wissen, was schauen Sie, was klicken Sie beruflich und privat?
Also kann ich mich vielleicht mal als erstes hier als der dritte Tatort-Fan hier oben auf dem Podium outen. Ich gucke den Tatort auch
herrlich.
Gerne. Ansonsten, ich nutze fast alles an Medien. Also morgens, wenn ich wach werde, werde ich durch das Radio wach und dann lese ich zuerst mal Tageszeitung.
Was hören Sie?
WDR 2. Entschuldigung, mehr Musik, ich brauche das morgens. Was ich wenig tue, ist Fernsehen gucken. Ich nutze fast nur Mediatheken, aber von allen möglichen Sendern. Aber Fernsehen ist ich weiß nicht, ich habe noch einen ganz alten Fernseher, dessen Bildschirm ist kleiner als mein Computerbildschirm und da kann ich dann genauso gut auf dem Computer gucken. Ansonsten lese ich auch gerne und eigentlich lese ich den ganzen Tag, weil ich ja fast den ganzen Tag am Computer sitze. Also auch da nutze ich ganz viele verschiedene Dinge.
Wir wollen ein bisschen über Barrieren sprechen, über Wunsch und Wirklichkeit. Jetzt kennen Sie die Menschen auf der Bühne hier schon ein bisschen. Und an Techniken, zum Beispiel im Fernsehen, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, wir haben schon gehört, es gibt die Audiodeskription für Herrn Tiedeke, der blind ist. Es gibt Untertitel und Gebärdensprache, manchmal auch beides. Und es gibt dann auch Angebote in leichter und einfacher Sprache. Und ich möchte Julia Probst fragen, weil sie mit sehr viel Energie und sehr viel Kraft für Untertitel und Gebärdensprache kämpft. Frau Probst, wie gut sind die Öffentlich-Rechtlichen?
Also in den letzten 4-5 Jahren sind sie auf alle Fälle immer besser geworden. Muss mal sagen, also von 2011 zu 12 haben sie schon um 15% mehr Untertitel angeboten. Und dann waren es im Endeffekt das Jahr drauf schon mehr als die Hälfte. Und im ersten Programm kann man jetzt sagen, ist mehr als 90% untertitelt, das ist super. Ich habe gerade in der letzten Woche herausgefunden, dass sogar im ersten Programm der Livestream live untertitelt wird. Ich kann gar nichts mehr kritisieren daran. Also ich habe es probiert und es hat geklappt. Ich war total sprachlos und habe endlich mal Gleichberechtigung gemerkt. Ich war total froh gewesen und habe gejubelt. Das war schon sehr schön. Also es war schön auch zu spüren, ich habe gekämpft und es hat geklappt.
Ich finde, ne, genau, das dachte ich jetzt aber auch mal. Frau Probst, jetzt haben wir in Deutschland trotzdem eine andere Situation als in Großbritannien. Also es wird gerne immer gesagt, ja, die BBC, die ist noch viel besser, noch viel weiter. Liegt es einfach daran, dass es in Großbritannien per Gesetz vorgeschrieben ist? Denn das muss man wissen, es gibt in Großbritannien schlicht und einfach ein Gesetz, das die Untertitel regelt. Und in Deutschland ist das so, es gibt eine Verpflichtung, aber ist das aus Ihrer Sicht der Grund? Fehlt uns sowas?
Ja, das ist der Grund. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so eine freundliche Aufforderung macht, bringt das nichts. Also es braucht mehr als eine Verpflichtung. Es muss eine Strafe geben, wenn man dagegen verstößt. Ja, das ist gerade jetzt in Großbritannien oder in Amerika. Man sieht, dass es doch klappen kann und dort ist es so selbstverständlich. Und hier ist es wirklich so, warum sind wir so hinten an? Und wir müssen ja ständig klagen. Warum denn? Ja, also wir müssen wirklich gemeinsam dafür kämpfen, dass das klappt.
Bitte, kämpfen wir. Frau Probst, mal ganz praktisch gefragt. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Ihnen auf Twitter viel gelesen. Wie machen Sie das? Wie äußern Sie Ihre Kritik? Schicken Sie Mails? Tweeten Sie? Und was sind die Reaktionen?
Also meistens über Twitter. Ja. Oder, also jetzt ein Beispiel, es gibt einen Rechtsanwalt und der hat zum Beispiel... Es war ein Festival gewesen, was nicht untertitelt worden ist. Und dann ist mir aufgefallen, die Möglichkeit besteht doch. Und es wäre ganz wichtig, wenn einfach die Informationen da sind. Und jetzt bei Tatort oder bei verschiedenen Sachen habe ich doch gesagt, auch das geht. Und dann kam im Nachhinein, ja, das ist doch technisch eigentlich gar nicht möglich als Antwort. Und das hat eben einen zeitlichen Faktor gebraucht. Von dem her ist für mich Twitter eine ganz gute Möglichkeit, sich da an Leute zu wenden. Ich kriege immer wieder Rückmeldung, wenn ich wo was anrege. Natürlich geht es auch über E-Mail, aber Twitter ist für mich die Nummer eins, die ich für sowas auswähle, definitiv.
Ich möchte gleich wieder mich den anderen Gesprächspartnern widmen, aber Frau Probst, erzählen Sie bitte noch die Geschichte von Frau Merkel und dem Sommerfest.
Okay, es war 2010 gewesen. Ich war Ich habe gedacht, es war eine Situation, es gab keine Untertitel, es kam keine Gebärdensprachdolmetscher. Und ich habe sie eben nun gebeten.
Verzeihung, ich unterbreche. Da war der Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt, ne?
Ja, genau, das war der Tag, da war ich da gewesen. Ja. Und 6 Jahre später war ich dann wieder da und habe gesagt, es hat sich nichts verändert, die Situation ist die gleiche. Ich war frustriert gewesen. Frau Merkel war da und habe dann mich aufgestellt und habe gesagt, hier, ich bin gehörlos, wie soll ich denn jetzt gerade eigentlich mitbekommen, was Sie sagen? Es gibt keinen Gebärdensprachdolmetscher vor Ort. Sie hat erst mal geschluckt und hat gesagt, ich verspreche, dass im nächsten Jahr zum Tag der offenen Tür dann Dolmetscher da sein wird. Ich sage, na gucken wir mal. Und im Endeffekt bin ich dann dahin, wo sie ihre Autogramme gegeben hat. Und der Bodyguard hatte mich auch wiedererkannt, hat mich gleich vorgeschickt. Und ich habe dann nochmal sie direkt angesprochen und sie sagte, ich fragte sie, ist es wirklich versprochen von ihrer Seite her, dass sie das im nächsten Jahr so realisieren? Ich sage, gut, ich komme das nächste Jahr und kontrolliere das dann. Ja, okay,
sie sind hingegangen. Sie haben kontrolliert.
Ich war 2012 das Jahr drauf wirklich da und es hat gepasst. Es war jemand da.
Lieber Herr Tiedek, wo gibt es für Sie heute noch Hürden? Sie haben erzählt von der Zeit der, ich sag mal, Kinderstube der Barrierefreiheit. Wie viel Audiodeskription gibt es mittlerweile im Fernsehen? Sind Sie glücklich damit?
Also ich muss grundsätzlich sagen, dass sich das Angebot genau wie mit den Untertiteln in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Wenn man in die Programmzeitschriften schaut oder wie ich es mache, im Internet guckt, und schaut 20.15 Uhr, da kann man tatsächlich schon unter mehreren Filmen unterschiedlicher Art auswählen. Das Problem liegt wohl eher auf der technischen Seite, denn gerade fast vor 2 Wochen, am 22., da sollte dann sonntags auch auf der ARD ein Tatort aus Bremen kommen mit Audiodeskription. Das hat aber dann irgendwie technisch nicht geklappt und selbst beim laufenden Film war kein Techniker wohl in der Lage, diesen Fehler zu beheben, sodass dieser Tatort dann gänzlich ohne ausgestrahlt wurde.
Dann hatten Sie wieder 5 Minuten Musik und Geräusche.
So schlimm ist es nicht. Und was noch hinzukommt ist, also die Fernsehgeräte an sich, die haben ja alle ganz tolle Fernbedienungen. Da sind hunderte von Knöpfen drauf. Aber jedes Gerät hat eine andere Schaltweise, um auf diesen zweiten Kanal zu kommen. Das ist also auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, da müsste doch man in der Lage sein. Genauso gibt es ja eine Taste, wo der Videotext eingeschaltet wird und wieder aus. Warum gibt es nicht eine Taste bei allen gleich, die diesen zweiten Kanal einschaltet und auch wieder ausschaltet?
Ja, es sind manchmal die ganz, ganz kleinen praktischen Dinge. Herr Urbanski, Sie schauen nicht so viel Fernsehen, Sie hören aber Hörbücher. Sagen Sie doch mal, warum?
Weil es gibt in der großen Weltliteratur ganz dicke Bücher und ganz schwere Literatur, die ich so nicht lesen kann. Und da ist für mich das Hörbuch besser, also mit anderen Worten auch barrierefrei, weil ich dann das alles verstehen kann.
Sagen Sie mal einen Roman. Sie lieben die Russen, haben Sie mir gesagt.
Genau. Ich liebe die Russen sehr, weil die sehr stark sind in der Literatur. Und
Dostojewski?
Dostojewski zum Beispiel oder Tolstoi. Und die sind für mich viel zu schwer zu lesen. Und da ist schon Hörbuch wirklich viel besser, weil ich dann von Tolstoi und Dostojewski dann das besser verstehe. Also mit anderen Worten ist auch Hörbuch für mich barrierefrei. Da ist keine Barriere mehr dazwischen. Und mit dem Theater, greife ich schon mal vorweg, mit der Gebärdensprache, Frau Probst, wir arbeiten in Last Love Lost, einem Stück von vielen Shakespeare-Stücken, auch mit Gebärdensprache. Wir selbst lernen auch in dem Fall Gebärdensprache. Und ich finde das eine sehr schöne Sprache, weil da kann man sehr viel davon lernen, von dieser Gebärdensprache.
Ich muss ganz kurz erklären dazu, Lost Love Lost ist genau das Stück, in dem Sebastian Urbanski den Hamlet spielt. Genau. Und da ist es eben auch ein Faktor der Inklusion, dass Sie dort auf der Bühne zusammenarbeiten mit gehörlosen Schauspielern und dass darum auch Gebärdensprachdolmetscher zum Beispiel dabei sind und die Schauspieler auch Gebärdensprache lernen. Herr Urbanski, Sie haben mir gestern erzählt, dass Sie sich mal eine Internetseite in leichter Sprache angeschaut haben und sich dann entschieden haben, Sie klicken doch lieber auf tagesschau.de. Erklären Sie es uns.
Ja, weil die leichte Sprache ist so da angelegt, dass das alles zu sehr erklärt wird. Also dass da Wörter drin sind, die man so insgesamt nicht ganz aussprechen würde. Zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt auf die Tagesschau klicken würde oder Tagesschau sehen würde, ist dann das besser, weil da sind auch diese Worte mit zwar drin, aber nicht diese 200-prozentige Beschreibung von irgendwas. Und das ist irgendwie für mich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Wir nehmen das zur Kenntnis. Frau Werner, ich erlaube mir an Sie als Professorin auch die ganz einfache Frage, was ist für Sie Barrierefreiheit? Wo müssen wir hin?
Also wir haben ja jetzt schon über verschiedene Aspekte von Barrierefreiheit gesprochen, jetzt gerade zum Schluss über sowas wie leichte Sprache oder einfache Sprache. Das ist für mich einer der Punkte, wo noch ganz viel getan werden muss. Gerade auch, also wir haben ja heute Vormittag auch schon viel über politische Bildung gehört und ich glaube, dass Nachrichten da auch zugehören oder ein ganz wesentlicher Bestandteil sind und dass Nachrichten eben in jeglicher Hinsicht barrierefrei sein müssen, also mit Untertitelung, also für sozusagen für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die wir uns vorstellen können, irgendwie zugänglich sein müssen und da gehören dann auch Nachrichten in einfacher Sprache, Nachrichten in leichter Sprache und vielleicht auch noch Nachrichten in irgendwelchen Mitteldingern dazwischen dazu.
Geben Sie uns vielleicht, bevor wir so ungefähr die erste Runde, den ersten Teil dann beschließen, wir wissen jetzt ungefähr, was die Menschen auf der Bühne für Medien nutzen, aber ich würde gerne von Ihnen noch so einen kleinen Praxiseinblick kriegen. Wie war das, als Sie Nachrichten leicht erfunden haben? Das ist ja letztlich ein großer Schritt, weil auch etwas erfunden wurde, was es schlicht noch nicht gab.
Das Ganze ist entstanden als Kooperationsprojekt zwischen zwei Studiengängen, nämlich dem Studiengang Online-Redakteur, das wurde ja heute Vormittag schon erzählt, und dem Studiengang Soziale Arbeit, den es auch bei uns an der Technischen Hochschule gibt. Und der Kollegen von dem Studiengang Soziale Arbeit sind auf uns zugekommen und haben gesagt, es gibt zwar schon einige Angebote in leichter oder einfacher Sprache, aber eigentlich keine aktuellen Nachrichten. Und das gibt es ja auch nach wie vor nicht. Also nachrichtenleicht.de ist zumindest, soweit ich das überblicken kann, ja nach wie vor eins der ganz, ganz wenigen oder das einzige Angebot, das tatsächlich versucht, aktuelle Nachrichten in einfacher Sprache zu vermitteln.
Ich darf vielleicht ergänzen, der NDR, verzeihen Sie mir, macht jetzt norddeutsche Nachrichten. Also es gibt tatsächlich vom NDR norddeutsche Nachrichten in leichter Sprache. Und wie mir Frau Herdegen-Wessel erzählt hat, das ist die Beauftragte für Barrierefreiheit, das wird auch im nächsten Jahr mit Untertitel, mit Gebärdensprache das Ganze erfunden. Also sozusagen, es gibt neue Projekte und das ist quasi jetzt ein schöner Schritt zu einem weiteren Nachrichtenformat. Bitte.
Also ich finde das toll, dass sich das so durchsetzt und dass es eben in verschiedenen Medien und auf verschiedenen Plattformen jetzt auch sozusagen nutzbar ist. Und das war 2010, als wir diese Idee entwickelt haben, ganz anders. Was ich noch interessant finde, ist der Gedanke, das ist mir auch heute vorhin nochmal klar geworden, als Frau Köhler darüber gesprochen hat, wie nachrichtenleicht.de hier im Deutschlandfunk gemacht wird. Das sind ja alles, also zum Beispiel möglichst kurze Sätze zu formulieren, nicht zu viele Fremdwörter zu benutzen und wenn, sie dann auch zu erklären. Das sind ja alles Sachen, die ich auch meinen Studierenden beibringe, auch dann, wenn sie gar nicht leichte Nachrichten machen sollen, sondern einfach nur Nachrichten schreiben lernen sollen. Das heißt also, dass ich glaube, dass von dieser Idee, wie kann man sich so ausdrücken, dass alle zuhören können, alle verstehen, was ich sagen will, dass da jeder von profitieren kann. Also jeder, der professionell kommunizieren möchte.
Wir haben jetzt, bevor ich Ihnen ein, zwei Fragen gerne, wenn Sie möchten, geben kann. Herr Tiedecke bat mich gerade, Sie möchten auch noch Ihre Meinung genau dazu sagen,
bitte. Ja, ganz genau. Ich möchte auch insofern dem Herrn Urbanski widersprechen, weil ich sag mal, wir hier auf der Bühne sind wahrscheinlich auch nicht so unbedingt die Zielgruppe dieser Nachrichten, denn ich gehe mal davon aus, dass wir vom Intellekt her alle durchaus auch die normalen Nachrichten und sei es auf tagesschau.de verstehen, aber es gibt halt Menschen mit Behinderungen, die nicht in der Lage sind, wenn sie ein Fremdwort hören, und unsere Politik greift ja leider immer sehr oft gerne dazu, Dinge, die man etwas verschleiern möchte, mit schönen Worten zu umschreiben, so zu verstehen, oder man gleich auf Google zu klicken, um zu gucken, Mensch, was heißt denn, und sei es Konvention, ja, sondern die brauchen solche Nachrichten, um damit klarzukommen, was überhaupt auf der Welt passiert.
Das stimmt auch, was Sie sagen. Ich habe nur erstmal von mir gesprochen, weil ich finde dieser Unterschied ein bisschen komisch, aber das ist wirklich in der Tat so, dass die Leute, die das andere nicht verstehen und auch den Sinn nicht ganz mitkriegen, da ist es richtig, dass diese leichte Sprache genommen wird in die Nachrichten. Und die finde ich auch sehr gut einerseits. Nur ist für Ohren, die das nicht so gewohnt sind, ist es ein bisschen merkwürdig.
Das stimmt. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben auf der Bühne vier Menschen sitzen, Julia Probst, die sagt, es ist schon besser geworden mit Untertiteln und Gebärdensprache in den Öffentlich-Rechtlichen, da geht noch was, wir müssen noch mehr machen, wir sind noch nicht bei 100%. Wir haben Petra Werner, die uns erzählt hat, was sie schaut, klickt und wie sie Nachrichten leicht erfunden hat. Sebastian Urbanski, der uns einen Einblick in sein Bücherregal und seine Hörbücher gegeben hat. Und Michael Tiedecke, der uns erzählt hat von der Kinderstube der Barrierefreiheit. Und jetzt haben wir Zeit für ein, zwei Fragen.
Und es gibt auch schon Fragesteller, zum Beispiel in Reihe 3. Sie hatten sich gemeldet. Gleiches Format, kurze Vorstellung und dann die Sprache, die Frage.
Walter Staufe von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Frage, wer kann das eigentlich alles machen, führt uns eigentlich zu uns selber zurück. Weil wir sind eigentlich alle, obwohl wir immer gut dastehen wollen, alle auch Experten in Vereinfachung. Wir wissen es nur nicht. Die deutsche Sprache ist so reich, wir benutzen sie eigentlich immer, um eigentlich möglichst kompliziert und uns besonders gebildet auszudrücken, aber es geht genau auch umgekehrt. Die deutsche Sprache gibt so viel her in Vereinfachung und wir haben heute schon etliche Beispiele davon gesehen. Also die Frage ist, wie werden wir eine inklusive Gesellschaft? Wir müssen es nur machen.
Jetzt versuche ich gerade Ihre Frage an die Runde zu destillieren. Ich fand es eher einen Appell, den wir gerne entgegennehmen und schauen mal, ob sonst jemand noch eine Frage stellen will. Bitte sehr.
Oh, Herr Christina Fuchs, Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderte. Ich habe eine Frage an Frau Probst. Die Parlamentsdebatten im Deutschen Bundestag, jetzt die aktuellen, da ist mir aufgefallen, da ist ja nie ein Gebärdendolmetscher dabei. Im Ausland ist das so, aber können Sie noch was dazu sagen, bitte?
Ja, und zwar ist es so, ich muss dazu sagen, es gibt eine Gebärdensprachdolmetscher-Einblendung, jedoch ist dies nur donnerstags. Also man kann dies nur in einem bestimmten Zeitraum quasi ansehen. Das wirklich nur donnerstags. Ja, und das ist halt dann quasi nur bestimmte Debatten und ich kann quasi selber gar nicht auswählen, was ich wählen möchte. Das ist keine richtige Debattenzeit, sondern es ist tatsächlich einfach so, dass die Dolmetscher wirklich durchweg dabei sein sollten. Ja, aber bislang ist das eben leider noch nicht so.
Ich muss zur Verzeihung.
In Ägypten beispielsweise, da ist das auch so. Da sind durchweg Dolmetscher dabei. Auch in ganz normalen Programmen, also in jedem Fernsehsender. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier in Deutschland läuft das sehr, sehr langsam an. Ja, und ich wünsche mir halt, dass das wirklich zeitnah erlangt wird, dass man volle Verdolmetschung durch Gebärdensprachdolmetscher im Bundestag hat. Aber das ist eine sehr gute Frage, warum das bei uns nicht so ist.
Gibt es schon eine nächste? Wir haben noch eine weitere Frage. Eine Frage noch. Schlagzeile eben war ja Inklusion in Deutschland hinter Standard von Ägypten. Und jetzt Ihre Frage.
Hallo, ich heiße Roman Schröder. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre eine Bachelorarbeit zum Thema inklusives Filmdesign gemacht. Und es ging eigentlich darum, dass ich mich von Gebärdendolmetschern und Audiodeskription lossagen wollte, weil es ist ja in dem Sinne keine Inklusion, sondern eher eine Integration, weil ich einem Blinden, einem Hörgeschädigten eine extra Fassung ermögliche. Aber wenn ein Nichtbeeinträchtigter dabei ist, wird er dadurch gestört. Könnte man nicht irgendwie eine Fassung machen, die für Blinde, Hörgeschädigte und Nichtbeeinträchtigte gleichermaßen zu machen sind, gleichermaßen irgendwie darzustellen ist, dass sie alle gleichermaßen sich zusammen angucken können? Das wäre ja der Begriff von Inklusion eigentlich.
Die Frage nach dem Königsweg.
Das würde ich tatsächlich einfach aufnehmen und mitnehmen in den zweiten Teil unserer Diskussion, denn Frau Probst wird zum Beispiel gleich von einem Format berichten und ich verrate immer noch nicht, worum es geht. Wir möchten sprechen im zweiten Teil über die Frage, wie stellen die Medien die Menschen mit Behinderung dar? Und zum Einstieg würde ich jetzt gerne einfach mal fragen, wie beschreiben sich denn bitte die Menschen auf der Bühne selbst, Herr Tiedecke? Wie würden Sie sich selbst beschreiben, wenn Sie erklären sollen, wer Sie sind?
Gute Frage. Also ich würde auf gar keinen Fall mir dadurch einen Vorteil verschaffen wollen, dass ich über meine Behinderung erzähle, sondern sowohl im Alltag wie auch auf der Arbeit dafür gewertschätzt werde, was ich leiste und wie ich es leiste, wie ich klarkomme, mit welchen Dingen ich zurechtkomme. Und aber immer Raum dafür lassen, falls es mal irgendwann nicht mehr geht und diese Situationen kommen sicher, auch gerne Hilfe von außen anzunehmen.
Frau Probst, wenn Sie sich vorstellen sollen, wie würden Sie sich selbst beschreiben? Was ist Ihnen daran wichtig?
Puh, eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich mich selbst beschreiben würde. Ich weiß nur, dass ich polarisierend bin. Also, ich weiß, dass andere Leute manchmal ganz einen extremen Standpunkt haben zu dem, wie ich es habe. Gerade wenn wir zum Thema Inklusion diskutieren. Ich könnte da ewig diskutieren. Und wenn man von Anfang an schon Nein sagt, dann ist man eigentlich, dann hat man eigentlich schon verloren so bei dem Thema. Also, wenn ich... wenn ich mich beschreibe, dann bin ich ein positiver Mensch bezogen auf Inklusion auf alle Fälle und dafür lebe ich gerade, ja, und dafür gebe ich meine Kraft her.
Herr Urbanski, bitte gerne. Herr Urbanski, wie beschreiben Sie sich selbst? Würden Sie einfach sagen, ich bin Schauspieler?
Also ich würde nicht nur sagen, ich bin Schauspieler. Ich würde sagen, dass ich unter anderem auch Künstler bin, dass ich zwar auf der Bühne stehe, aber dass ich auch Bilder male. Wir haben im Theater auch Malerei, da male ich sehr gerne auch. Ich bin auch Musiker, ich lerne zurzeit auch das Klavier. Also da ist es auch schon, geht es auch voran.
Urbanskis haben zu Hause ein normales Klavier und ein E-Piano stehen, richtig, ne?
Also ich bin Musiker, ich bin Schauspieler, ich bin bildender Künstler, also Musiker bin ich auch. Also das ist eigentlich fast schon multifunktionär. Ich bin eigentlich fast alles.
Auch an Sie die Frage, Frau Werner, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie einfach auch über sich selbst sprechen oder wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Ich glaube, das würde darauf ankommen, an welchem Tag und zu welcher Tageszeit ich das mache. Also so an so einem üblichen Donnerstagmittag würde ich sagen, ich bin Wissenschaftlerin. Samstags 15.30 Uhr würde ich sagen, ich bin FC-Fan. Und abends würde ich meistens sagen, ich heiße Petra und das hier sind meine Freunde.
Auch das nehmen wir gerne hin. Wir wollten natürlich diese Fragen nicht ohne Grund stellen. Es geht letztlich ja um die Frage, wie Menschen mit Behinderung auch in den Medien dargestellt werden. Ich möchte jetzt auch wissen, welche Erfahrungen meine Mitstreiter hier auf der Bühne gemacht haben. Ich bitte einmal kurz eine Seite zu zeigen auf dem Bildschirm. Und zwar ist das die Seite leitmedien.de, geschrieben mit D, leitmedien.de. Das ist insofern ein sehr interessantes Projekt, als es in diesem Projekt darum geht, wie man möglicherweise besser über Menschen mit Behinderung berichten kann. Und ich möchte diese Seite nur deshalb auch zeigen, weil sie direkt auf dem Startbildschirm diese Klischees zeigt, denen wir offensichtlich immer noch auf den Leim gehen. Also, dass wir über einen Menschen, der blind ist, sagen, er führt ein Leben in absoluter Dunkelheit. Lieber Techniker, könnten Sie mal ein Bild weiterklicken? Da ist rechts, genau. Oder tapfer meistert sie ihr Schicksal, gehört in einer Rundfunksendung. Nochmal weiter. Sie leidet an Muskelschwund. Da haben wir dieses Bild vom Leiden an etwas, anstatt dass man sagt, sie lebt mit Muskelschwund. Ich fange vielleicht bei der Journalistikerin an, Frau Werner, diese Klischees, bevor ich nach den Erfahrungen frage, wo kommen die her?
Also wo die herkommen, kann ich jetzt auch nicht erklären. Ich glaube, dass in den Medien überhaupt sehr viel mit Klischees und Stereotypen gearbeitet wird. Nicht nur über Menschen mit Behinderung, sondern auch über Menschen ohne Behinderung, über Menschen mit anderen Charakteristika, Menschen aller Hautfarben, Menschen aller Nationen, Menschen aller Sprachen. Also ich glaube, in den Medien wird einfach sowieso sehr viel mit Stereotypen und Klischees gearbeitet. Und an den Leitmedien, an den Beispielen, die wir jetzt hier gesehen haben, sieht man ja, es gibt diese Klischees auch immer noch, beziehungsweise diese Stereotypen, sie werden auch immer noch weiter verbreitet, wobei es Untersuchungen darüber gibt, dass das eigentlich auch nicht mehr so üblich ist, wie das vor einigen Jahren noch gewesen ist. Das heißt also, wir hatten beispielsweise heute Morgen schon mal, trotz ihrer Behinderung lächelt sie oft und strahlt viel Lebensfreude aus. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das wurde das in einer TV-Dokumentation gesagt über eine Frau, die im Rollstuhl sitzt. Und wir hatten heute Morgen ja schon mal diese Formulierung an den Rollstuhl gefesselt. Und gerade über diese Formulierung zum Beispiel, es gibt eine Untersuchung oder mehrere Untersuchungen über die Darstellung von Menschen mit Behinderungen in der Presse und im Fernsehen. Und diese Formulierung kommt in Einzelfällen noch vor, aber eigentlich ist sie nicht mehr verbreitet.
Das ist ja gute Nachrichten eigentlich. Können wir die Seite jetzt mal wieder wegklicken, damit sie uns nicht zu sehr ablenkt? Dankeschön. Herr Urbanski, Sie haben viele Interviews gegeben. Was fragen Reporter Sie so?
Also als erstes fragen Sie mich nach meinem Wirken, also nach dem Wirken im Theater, im Film. Also zur Zeit habe ich pausenlos Anfragen von irgendwas. Also das ist auch schon Wahnsinn. Also wenn ich in so einem Talkrunden bin oder in anderen Interviews, da fragen die mich immer, was machst du? Wie lebst du mit deiner Behinderung?
Sind auch Fragen gestellt worden, die Sie gestört haben?
Also wenn Sie zum Beispiel über das Liebesleben zum Beispiel fragen, also das geht eigentlich insgesamt keinem an. So. Nur wenn es im Spiel ist, wenn ich auf der Bühne stehe oder im Film, da ist das egal. Und da können Sie es gerne stellen, weil da müssen wildfremde Leute, die sich noch nie gesehen haben, dann und sie dann gesagt wird, ihr sollt ein Liebespaar spielen und die können sich aber nicht riechen. Zum Beispiel, die müssen sich dann irgendwie helfen und sehen, dass sie sich trotzdem im Film zumindest lieben können und dass sie sich dann auch küssen können. Also das ist dann nicht auf privater Ebene, sondern mehr im Schauspiel. Und Schauspiel ist es richtig. Und da ist es eben Spiel. Man muss einen Kuss auch spielen können. So, aber wenn es im Privaten ist, geht es, wie gesagt, überhaupt keinem was an. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Dankeschön. Herr Tiedecke, bevor ich Frau Probst auch noch mal frage zu diesen Klischees, weil sie die Medienlandschaft ja sehr, sehr aufmerksam beobachtet. Sie hatten 2001, glaube ich, war es, anders als wahrscheinlich die meisten hier im Saal, das Glück, Sie haben mal was gewonnen bei einem Preisausschreiben.
Das ist korrekt. Und zwar gab es von der Lokalzeit Aachen, das ist also so eine lokale Sendung vom WDR-Fernsehen, ein Ratespiel, da wurde eine Gegend oder ein Gebäude beschrieben und anhand der Beschreibung musste man dann erraten, um was es sich handelt. Und es war ja schon insofern barrierefrei, dass ich es erraten konnte. Es ging nämlich da um den Tagebau Hambach, also ein Braunkohletagebau hier in der Region zwischen Köln und Aachen gelegen. Und ich habe natürlich dann auch just for fun gedacht, da machst du einfach mal mit und habe mich dann da mit meiner Lösung vorgestellt. Und das war donnerstags und der Montag drauf, da dachte ich so abends, naja, wenn die jetzt heute nicht anrufen, dann hast du halt nicht gewonnen. Und das Telefon klingelte aber kurze Zeit später und an den Antworten, die meine Frau gab, konnte ich erkennen, das ist der WDR. Und man konnte einen Film über sich selbst gewinnen. Das war so ein 4- bis 5-minütiger Film.
Und der war dann gar nicht schlecht, ne?
Nein, der war wunderbar, weil es wurde natürlich über die Behinderung gesprochen und über die Meisterung des Alltags, also auf die Arbeitsdinge ist man bewusst ganz wenig eingegangen, sondern man hat also einfach nur mal versucht, den Alltag zu schildern, was man alles so macht und wie man es macht und dass man es eigentlich ganz normal macht. Und da kam dann am nächsten Tag eine Redakteurin vom WDR Aachen und hat mit mir besprochen, was ich denn gerne zeigen würde und wie man das am besten zeigen kann. Und aufgrund dieser Besprechung kam einen Tag später dann noch ein Kameramann und ein Tontechniker mit und dann haben wir dann einen halben Tag damit verbracht, diesen 4-minütigen Film auf die Beine zu stellen und das war für alle Beteiligten, habe ich im Nachhinein erfahren, sowohl für die Redakteurin wie auch die beiden Techniker, aber auch für mich ganz besonders ein wunderbares Erlebnis, denn da konnte man wirklich mal zeigen, und zwar im positiven Sinne, was man als Mensch mit Behinderung so alles kann, denn diese Formulierung, die ist ja nicht immer negativ beladen, sondern man kann es ja auch ins Positive wandeln. Und ein Wort vielleicht noch zu dem, wenn man blind ist, ist man immer in ständiger Dunkelheit. Also ich würde eher sagen, wenn man sehen kann, ist man in ständiger Monotonie unterwegs, weil man guckt ja eigentlich nur, was um einen rum passiert und seine ganzen anderen Sinne, die werden ja total unterbelichtet. Entgegen als Nichtsehender, da benutzt man seine Ohren, seine Nase und seine Hände und das sind ja schon mal drei Sinne, die man da belebt und auch aktiviert und reichhaltig nutzt. Also von daher kann das auch nur positiv sein.
Frau Probst, wir haben gesprochen über diese Klischees in der Berichterstattung. Bevor Sie von dem Tatortprojekt erzählen, weil ich glaube, dass das auf verschiedene Ebenen wegweisend ist. Sie haben mal gesagt, Behinderung ist eine normale Variante des menschlichen Lebens und kein Fehler im System. Ich glaube, das war in der Wochenzeitung Freitag, wo Sie das gesagt haben. Hat es also auch mit unserem Bild von Behinderung zu tun, wie berichtet wird?
Ja, es nervt mich einfach sehr, wenn typische Klischees einfach benutzt werden und dann die Fragen dementsprechend auch eben darauf abgestimmt sind. Wie ist das denn zum Beispiel, nicht hören zu können? Oder wie schlimm ist das für Sie? Es ist ja logisch. Ich erkläre dann immer, wenn man das etwas nicht kennt, dann kann man es auch nicht vermissen. Und jetzt ist es einfach so, heutzutage nutze ich eine andere Strategie. Ich frage dann einfach im Umkehrschluss, wie schlimm ist es denn für Sie, alles hören zu können? Ja, das ist einfach eine doofe Situation. Also, wie, ob das für mich schlimm ist oder nicht. Also, ich habe keine Schmerzen dabei, dass ich nichts höre. Ja, also man muss sich das einfach klar vorstellen. Für einen hörenden Menschen, wenn der einen Hörverlust hat, ist das wahrscheinlich schlimm. Aber also ich fühle mich da irgendwie schon angegriffen. Ich habe kein Leid dabei, wenn ich nichts hören kann. Und es ist letztendlich einfach so, dass die Barrieren aufgestellt werden und nicht ich selber an Barrieren komme. Und letztendlich haben ja die Menschen, die diese Vorstellung haben, dass das für mich ein Leiden ist, die Schmerzen dabei quasi, dass ich, oder die Vorstellung, dass ich Schmerzen dabei habe. Ja, und oftmals ist es einfach so, diese Vorstellung, es gibt nur entweder, man hat Schmerzen und ist in der leidenden Position oder man ist der Superheld. Also so dieses Zwischendrin gibt es irgendwie nicht. Aber ich bin ein völlig normaler Mensch, wie jeder andere auch insofern. Warum muss man das denn immer in dieser übertriebenen Form und in diesen Klischees eben denken?
Frau Probst, Sie haben das große Glück, bei Dreharbeiten für einen Tatort mitzumachen. Ich frage Sie das deshalb, weil wir uns natürlich auch fragen, wie kommen wir weg von diesen Klischees? Wie können wir vielleicht besser werden in den Medien? Und ich verrate jetzt nur so viel. Der Tatort heißt Totenstille, wird laufen im Januar 2016. Frau Probst, was ist das Besondere an diesem Tatort?
Ja, also vor einem Jahr kam bereits die Anfrage. Da habe ich dann auch das Drehbuch bekommen. Also habe ich eben schon vom Tatort die Anfrage bekommen, ob ich da bereit wäre, mitzuwirken. Von einem Herrn Probst damals, das ist ein Namensvetter von mir, wir sind aber nicht verheiratet oder verschwägert oder verwandt. Genau, und es ging einfach vielmehr darum, dass ich ihm in beratender Funktion zur Hilfe kommen und es ist natürlich so, klar ist es auch eine Ehre für mich, wenn man von Tatort gefragt wird, mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Da sagt man nicht nein, das ist eine super Chance, um zu zeigen, wie Inklusion ablaufen kann und die positiven Aspekte daraus darstellen kann. Und es war natürlich eine sehr angenehme Arbeit. Ich konnte meine Ideen einbringen und eben auch spezielle kulturelle Eigenheiten von Gebärdensprache und Tauben und auch, also von Taubenpersonen und das Zusammenspiel mit den Taubenschauspielern war natürlich auch toll. Und es ist einem von Vorteil, dass natürlich diesmal auch taube Schauspieler wirklich gefragt wurden, weil oftmals ist es so, dass einfach hörende Schauspieler taube Rollen einnehmen. Und es ist natürlich so, wenn man einfach mal überlegt, wenn man in der Stadt irgendwo umherläuft oder in der U-Bahn oder so und wenn man dann eine Person sieht, die gebärdet, dann ist es oftmals so, dass man, selbst wenn diese Person selber nicht spricht oder gebärdet, dass man sofort als tauber Mensch erkennen kann, diese Person muss gehörlos sein. Also das hat gar nichts zu tun mit der Sprache an sich, sondern das erkennt man einfach. Und insofern ist das im Film genauso. Wenn man da hörende Schauspieler einsetzen würde, wäre das nicht authentisch.
Frau Probst, dürfen Sie uns ein bisschen über die Handlung verraten?
Naja, ich kann jetzt nicht so viel verraten. Ja, das ist, im Groben kann man sagen, es geht um ein Familiengeheimnis. Und ja, also es sind zwei Parallelgeschichten eigentlich. Es geht einmal um den Kommissar und einmal um die Familiengeschichte, in der es auch eben diese tauben Schauspieler mitspielen, die taube Person. Und insgesamt gibt es aber zwei Leichen in diesem Tatort, die
Frau
eine Probst Verbindung miteinander
erkältet,
haben.
Muss ich dazu sagen. Frau Probst hat einfach Schnupfen.
Und das Schöne ist einfach, dass man so ein bisschen Einblick in die gehörlose Welt und in die Gehörlosenkultur bekommt und dass man einfach auch so auf die Barrieren hingewiesen wird und dass man dann einfach auch sieht, wie dieser Aufbau ist, die Kommunikation miteinander. Ja, also man sieht einfach auch die kulturellen wie sprachlichen Unterschiede und hat dann einen Einblick hier rein. Und das Tolle ist natürlich, dadurch, dass direkt in Gebärdensprache dort kommuniziert wird, braucht man auch diese Untertitelung nicht. Und das ist dann quasi einfach auch mal umgedreht, wie es sonst immer ist. Also sprich, die Hörenden sind eigentlich auch erstmal außen vor, wenn sie die Gebärdensprache sehen.
Ich fasse das mal so zusammen, Frau Probst. Das Ziel ist es einfach, dass sowas alltäglicher wird, dass Menschen mit Behinderung mitspielen, dass man einen Einblick bekommt in ihre Welt, aber nicht, weil sie behindert sind, sondern weil sie einfach Menschen sind, die auch noch gehörlos sind. Aber es ist nicht wirklich wichtig, dass sie gehörlos sind. Ich möchte diesen zweiten Teil mit einer Frage an den Saal beenden, denn Frau Probst, Sie haben eine sehr, sehr philosophische Frage aufgeworfen und die Frage kann ich selber auch gar nicht beantworten. Wer spielt Menschen mit Behinderung, wenn es um Kinorollen geht, um Fernsehrollen geht? Sie selber haben gesagt, dass Sie es wichtig finden, dass diese Rollen zum Beispiel von gehörlosen Menschen, dass es auch nur von gehörlosen Schauspielern gespielt wird. Ich möchte diese Frage bitte öffnen. Lassen Sie mich wissen, was Sie darüber denken.
Das Angebot sollten Sie wahrnehmen. Sie hatten sich zunächst gemeldet, ich bin dann gleich bei Ihnen.
Ja, mein Name ist Birgit Wesenfeld, ich bin WDR-Redakteurin und Schwerbehindertenvertretung und deswegen mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken über dieses Thema. Die Frage finde ich nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, dass das so authentisch wie möglich sein sollte und dass ich es auch schwierig finde, wenn nicht behinderte Leute mal für eine Stunde in diese Rolle gehen und dann so tun, als hätten sie es komplett verstanden. Das kommt meistens schräg rüber. Gemeldet habe ich mich aber, weil ich auch finde, wir müssen weg von diesen Klischees. Das kam ja eben schon mal, entweder Superhelden oder Opfer. Ich möchte hin zu einer Ressourcenorientierung Berichterstattung, also nicht immer nur die Defizite benennen, sondern die Ressourcen von Menschen mit Behinderung. Und ich habe deshalb beim WDR vorgeschlagen, dass wir unsere Volontäre entsprechend ausbilden. Bin ganz glücklich, dass das jetzt funktioniert. Das heißt, alle Volontäre lernen in ihrer Regelausbildung unter dem Stichwort Bunt statt Grau, wie sie sinnvoll über Behinderung berichten können. Und ich war sehr gespannt, wie diese jungen, ja gut ausgebildeten Menschen, die eben in der Regel nicht behindert sind, mit dem Thema umgehen und hatte ein bisschen Sorge, dass die das so ein bisschen als Pflichtveranstaltung sehen und sagen, ne, warum muss ich das denn jetzt noch lernen? Ich habe mir viel didaktische Gedanken gemacht, das hat funktioniert. Die sind sehr begeistert dabei und ich merke, dass sie das als Querschnittsthema entdecken. Und dass es dann eben so normal wie möglich wird. Und das wäre auch mein Wunsch, irgendwann bitte eine Tagesschau-Moderatorin ohne Arme, die super moderiert und niemand thematisiert mehr, dass die ohne Arme auf dem Bildschirm ist. Dann freue ich mich.
Danke auch für Ihren Appell. Ich komme nochmal zu Ihnen, erinnere nochmal kurz an die Frage unseres Moderators. Ist das in Ordnung, wenn Nichtbehinderte beispielsweise im Fernsehen die Rolle eines Querschnittsgelähmten spielen oder einer Taubstummen?
Also ich finde, das sollte, genau wie Frau Probst dargelegt hat, authentisch sein.
Taubstumm, ja,
was
falsches
war denn
Wort
das gerade?
Ich habe ja gesagt, gehörlos. Die Rolle, das gehörlos. Wird ja als Klischee gehörlos. So dargestellt.
Nicht taubstumm, gehörlos.
Genau, gehörlos. Es wird oft im Fernsehen im Klischee überzeichnet. Das wissen wir ja, dass Sie immer darauf hinweisen. Also, darf man eine Gehörlose von einer Nicht-Gehörlosen spielen lassen?
Nein, also das sollte absolut authentisch sein. Auch Rollifahrer sollten also auch wirklich authentisch sein oder Menschen mit Down-Syndrom. Das heißt, sie haben natürlich auch ihre Stärken, sie haben ihren eigenen Weg, wie sie mit dem Leben umgehen und wie sie mit ihrer Umwelt zurechtkommen. Und das muss auch im Film rüberkommen. Also es muss authentisch sein.
Okay. Hatten Sie darüber hinaus eine Bemerkung?
Ja, ich wollte nur sagen, zu Shakespeares Zeiten wurden natürlich auch Frauenrollen von Männern übernommen. Und wir haben natürlich auch heute ein ganz anderes Menschenbild. Wir Männer spielen ja auch nicht mehr Frauen oder Frauen Männer, sei halt, dass es irgendwie in der Rolle des Klischees dann endet. Also es muss einfach auch jetzt authentisch sein, wenn wir Inklusion wirklich leben wollen.
Dankeschön. Dann sind wir jetzt auf Ihre Ansicht, auf Ihre Antwort gespannt.
Ja, Carsten Rensinghoff, mein Name, ich bin Sonderpädagoge, ich bin selber auch behindert und ich finde auch, dass die Rollen, von die Behinderte darstellen sollen, dass die von Behinderten, von Experten in eigener Sache, die über eine erlebte Kompetenz verfügen, dass die auch von denen gespielt werden soll. Also ich tummel mich auch in der Selbsthilfeszene, Behinderten-Selbsthilfeszene rum und ich war mal Komparse für die RTL-Serie Die Wache. und da sollte ich mal einen sterbenden Epileptiker auf der Bahre spielen. Und das war dann bei mir so, dass mir dann der Regisseur sagte so, ich habe gestern mit einem Arzt gesprochen, der hat mir dann gesagt, wie du den dann spielen sollst, den Epileptiker. Also ich habe von Epilepsie selber keine Ahnung. Also ich hätte das auch besser gefunden, das hätte ein erfahrener, ich sage jetzt mal, ein Epilepsie-Erfahrener selber gespielt. Und ja, ich hätte eine andere Komparsenrolle bekommen. Also ich brauchte das Geld damals und ich war jung und brauchte das Geld, aber ja, das ist mein Beitrag dazu.
Gut, dass Sie das Geld brauchen, lassen wir als Begründung durchgehen. Gibt es denn vielleicht jemanden im Publikum, der das anders sieht? Dann sind Sie die letzte Stimme in diesem Block.
Die letzte Stimme, okay.
Ja, der Höhepunkt.
Okay. Mein Name ist Elmi Jentges, ich bin Juristin und ich denke, die große Rolle der Inklusion ist zu zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen einiges schaffen können. Ob das im Fernsehen, einem Film, eine in der Tat behinderte Person diese Rolle übernimmt oder nicht. Ich denke, das ist weniger wichtiger, als was die Person in der Tat leistet. Vielleicht haben Sie hier im Raum, haben einige Personen einen alten Film gesehen, Scent of Woman, mit Dustin Hoffman als Mensch, den ich sehen könnte. Ich denke, so die Medien sollten sich distanzieren von diesem Klischees, indem sie die Leistungsfähigkeit von Leuten mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen auf der Bühne bringen. Das ist meine Meinung.
So, wie wir das heute tun.
Dankeschön. Ja, bevor wir zum letzten Teil, zum dritten Teil unseres Panels, unserer Diskussion kommen, würde ich das gerne nochmal zusammenfassen. Und als erstes fällt mir dazu ein, dass dieser britische Filmkritiker, den ich vorhin zitiert hatte am Anfang, Scott Jordan Harris, er ist der festen Überzeugung, dass nur Menschen mit Behinderung auch Menschen mit Behinderungen spielen sollen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn sie es nicht tun, dann bleibt immer irgendwie das Gefühl, als ob die Menschen mit Behinderung es nicht auf die Reihe kriegen, sich selbst zu spielen. Und es gibt vielleicht als Ausblick ein sehr schönes Zitat von Raoul Krauthausen. Ich habe ein paar Zitate gesammelt, ich gebe es zu. Raoul Krauthausen ist ein Aktivist, der auch diese Seite Leitmedien macht. Er ist im Rollstuhl unterwegs und er hat gesagt, ich zitiere, es muss noch eine Menge passieren, bis Rollstuhlfahrer in Film und Fernsehen auch gemein, unfair und intrigant dargestellt werden, bis sie sexy sind und Mutter, Vater, Chef statt Opfer oder Held.
Ich möchte auch ein bisschen was sagen, glaube ich.
Bitte, Herr Urbanski.
Okay, es gibt ein paar Filme, wo normale auch spielen, als seien sie behindert. Zum Beispiel Ziemlich beste Freunde ist ein Film, da gibt es um zwei Freunde, einen normalen, einen Behinderten, der im Rollstuhl sitzt, der aber im Privaten nur ein normaler ist und der spielt einen, der im Rollstuhl sitzt. Das geht. Zum Beispiel auch in Forrest Gump, auch der Tom Hanks, der spielt auch einen Behinderten zum Beispiel. Also da ist es nicht nur so, dass die Behinderten spielen, das ist vollkommen richtig. Aber wenn man von Inklusion spricht, kann auch ein Normaler einen Behinderten spielen.
Frau Probst.
Vielleicht würde ich gerne noch was dazu sagen. Ich glaube, das Problem ist, wenn Behinderte spielen, dann haben sie ja eine Vorstellung davon, wie es ist, behindert zu sein. Aber in der Realität ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Also nicht, dass man ein falsches Bild von sich gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film schaue, dann sehe ich, wie die sich verhalten, okay. Aber im realen Leben ist es nochmal ganz schwierig, dann ist die Barriere so hoch und ich weiß nicht, wie ich mit demjenigen gegenüber umgehen soll. Das ist ja eigentlich das Problem.
Bitte klatschen Sie. Der Umgang mit Menschen mit Behinderungen, das ist quasi jetzt die Brücke, die uns direkt in den letzten Teil, in den dritten Teil unseres Gespräches bringt. Wir sprachen über Mediennutzung, wir sprachen über Medienberichterstattung, jetzt sprechen wir über Medienberufe, denn wie ich schon sagte, meine Mitstreiter hier oben machen alle was mit Medien. Herr Tiedeke, wie war das Vorstellungsgespräch beim Deutschlandfunk 1978? Wie kam es dazu?
Total locker. wie es dazu kam, ich hatte meine Berufsausbildung hinter mir und die war aber ganz anders, als ich mir im Nachhinein gedacht habe, die ich hätte gebrauchen können, sondern das war eine ganz normale kaufmännische Ausbildung, denn es gab zu der Zeit natürlich auch eine ganz geringe Auswahl an Berufen, die speziell für Blinde gestrickt waren, die man überhaupt ausüben konnte. Es gab ja noch kein Internet und überhaupt keine Hilfsmittel in adäquater Form, die einen dann unabhängig hätten arbeiten lassen. Und ich bin in Düren zur Blindenschule gegangen, da konnte ich auch meine Ausbildung machen. Und mein zukünftiger, damals noch nicht Chef, der Nachrichtenchef hier vom Deutschlandfunk, der Herr Gorschenek, war auf der Suche nach einem nicht sehenden Mitarbeiter für die Abteilung Stenografischer Dienst.
Also ein frühes Beispiel von Inklusion. Der hat also tatsächlich ganz bewusst einen Menschen, der nicht sieht, gesucht.
Und zwar hatte er aus der Nachkriegszeit beim NWDR gute Erfahrungen gemacht mit blinden Mitarbeitern im Abhördienst und wollte dann für seine Abteilung als Bereicherung, jemanden haben, der da als Stenograf und als Phonotypist damals arbeitete. Und er wusste aber nicht, wie komme ich an so einen dran, denn es gab ja noch keine Internetseiten, wo er das hätte drauf publizieren können und dergleichen. Also hat er sich an die Kirchen gewandt, weil er gedacht hat, der liebe Gott sieht ja bekanntlich alles. Vielleicht weiß der auch, wo jemand ist, der für meinen Job in Frage kommt. Und die Kirchen haben ihm dann gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen gibt es spontan schon mal zwei Blindenschulen in Soest, in Westfalen und in Düren. Hier die Ecke rum quasi. Rufen Sie doch da mal an oder schreiben die mal an. Vielleicht haben die jemanden, der gerade seine Ausbildung absolviert hat und der würde passen. Und so ist es dann auch geschehen. Er hat dann hier mit der Schulleitung in der Dürener Blindenschule Kontakt aufgenommen und in Soest. Und die stellvertretende Direktorin der Dürener Schule hat dann meinen Vater angesprochen, der in der Schule auch als Ausbilder tätig war, aber im handwerklichen Bereich, ob ich denn schon einen Job hätte. Und da hat er gesagt, er hat sowas in Aussicht, aber da ist noch kein Arbeitsvertrag unterschrieben, was denn los wäre. Ja, der Deutschlandfunk sucht da jemanden, der soll da mal ganz schnell anrufen. Und das war wirklich eine Sache von einer halben Stunde, denn danach hat jemand sich aus Soest gemeldet, aber ich war nun mal der Erstanrufer. Und dann wurde ein Termin gemacht, alles telefonisch. Und ich habe auch nie eine Bewerbung geschrieben. Von daher waren das also noch tolle Zeiten. Bin dann nach Köln gefahren. Wir haben uns unterhalten und der aus Soest brauchte gar nicht mehr zu kommen.
Und so kam Michael Tiedeke zum Deutschlandfunk, arbeitet auch bis heute bei uns, für uns in der Redaktion. Ich sagte schon, dass er unsere Interviews abhört, verschriftlicht und das in Rekordzeit macht. Bevor ich Herrn Urbanski frage, wie er Schauspieler geworden ist, sagen Sie uns noch ganz kurz was Technisches. Sie arbeiten mit Screenreadern, also mit Programmen, die Internetseiten lesen können zum Beispiel.
Also angefangen habe ich wirklich als blinder Mitarbeiter, denn es gab überhaupt keine Kontrolle zu der damaligen Zeit, was man so geschrieben hat. Das Einzige, was es als Hilfsmittel gab, war eine sogenannte Stenomaschine. Das war so ein kleines Kästchen mit 6 Tasten. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Blindenschrift besteht ja aus 6 Punkten. Und die hatte dann halt 6 Tasten plus eine Leertaste und da kam hinten so ein 13 mm breiter Streifen aus Papier raus, vergleichbar ungefähr mit dem Lochstreifen beim alten Fernschreiber. Und wenn ich ein Stenogramm aufnehmen musste, zu der damaligen Zeit gab es ja noch keine Faxgeräte oder Mails, das heißt die Korrespondenten, die im Bundestag oder in aller Welt unterwegs waren, die riefen bei uns an, gaben die Meldungen durch und wir stenografierten die dann mit, ich halt auf diesem Streifengerät. Und dann wurde das auf der Schreibmaschine abgetippt und in die Redaktionen weitergeleitet. Das Dumme war nur, wenn zwischendurch mal das Telefon klingelte und man wurde rausgerissen, dann wusste man ja im Endeffekt nachher nicht mehr, wo man gerade dran war. Also musste wieder ein Kollege dran glauben, der mal eben rübergerufen wurde, was habe ich denn gerade als letztes geschrieben? Mitte der 80er Jahre änderte sich das Bild schon mal in der Richtung, dass man unabhängig arbeiten konnte, weil da gab es die erste elektrische Schreibmaschine, an die ein Terminal angeschlossen wurde, auf welchem dann die Buchstaben, die man auf der Maschine tippte, parallel in Blindenschrift erschienen. So hatte man, was das anging, schon mal eine Kontrolle und sei es nur drum, wenn man durchs Telefon wieder rausgerissen wurde, wo warst du als letztes? Und heute, naja, da ist man natürlich, also was das angeht, Welten voraus, denn mit Internet und dementsprechend Screenreader geht alles. Screenreader ist also, wird ein ganz normaler PC benutzt, auf dem wird diese Software aufgespielt und die wandelt die Textelemente, die auf dem Bildschirm sind, in Sprache und zusätzlich noch über ein Braille-Terminal in Blindenschrift um, sodass man also zweigleisig arbeiten kann.
Ich möchte, bevor wir gleich zum Schluss kommen und nochmal politisch werden, und da bitte ich auch nochmal um die Meinung von Frau Probst, möchte ich trotzdem vorher Sebastian Urbanski die Frage aller Fragen stellen. Wie sind Sie denn Schauspieler geworden? Es ist ja ein Medienberuf, ne? Schauspiel ist ja Ihr Medienberuf. Sie sind quasi als Schauspieler zuständig, auch Handlungen zu übermitteln an Menschen, die vor der Bühne sitzen und zuschauen.
Ja, angefangen hat es eigentlich klein, also wirklich klein, weil meine Eltern waren damals noch Kabarett-Schauspieler und auch Musiker. Und kaum war ich auf der Welt, hat Vati dann ein Puppentheater gebaut aus rot-blauem Holz und auch selbstgemachte Puppen. Das war dann die Geburtsstunde vom Schauspiel, weil er dann fantasievolle Texte gesprochen hat. Und da habe ich dann zugeschaut und habe dann aber irgendwann gemerkt, ach, das ist wunderschön, was er macht. Er kann was. Da habe ich auch eine Puppe genommen, habe auch mitgespielt. Und das ging dann richtig schön, war ich auch total fröhlich dabei. Und dann kam es dazu, dass ich dann ein paar Filmszenen nachgespielt habe. Da hatte ich einen Stuhl rangezogen und habe dann so getan, wie in Titanic der Jack die Rose dann wieder an Deck zieht. Und meine Eltern sollten raten, welche Szene aus welchem Film das war.
Gesundheit, Frau Probst.
Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, Schluss mit den kleinen Mini-Szenen. Jetzt kommst du ins Theater. Haben dann dort angerufen im Rambazamba-Theater, dank einem Freund dort, der da gearbeitet hat damals. Und dann konnte ich dann dahin und dann ein Vorstellungsgespräch gehabt mit dem damaligen Regisseur. Und da hat er gesagt, dass er mich testen will und dass ich wissen sollte, dass das Theater so auf Bertolt Brecht basiert. Und da habe ich gedacht, ach, Bertolt Brecht, den kenne ich doch von irgendwoher. Da habe ich dann gesagt, ja, gerne, ich mache gerne mit. Dann habe ich erstmal zugeschaut. Dann kam 2000 der Anruf, ihr solltet mir ein Theaterstück anschauen. Und dann bin ich dahin, habe das zugeschaut und habe gemerkt, das ist wunderbar, was die machen. So fantasievoll, die wunderbaren Kostüme. Ich will da mitmachen. Und dann.
Und heute muss man auch sagen, Sie sind fest angestellt.
Ja, heute bin ich fest angestellt in dem Theater. Und dann hat er mich getestet. Erstmal hat er mich dann zur Probe mitgenommen. Durfte dann mitspielen, noch ohne Text. Und dann mittlerweile kam auch der Text noch zu mir. Den habe ich auch mit Text gemacht, auch Text gelernt. Und irgendwann konnte ich dann mitspielen. Und es ging dann so weit, dass ich dann Tatsache in dem Max-Reinhardt-Theater, in dem deutschen Theater, auf der Bühne stand. Und seitdem habe ich gesagt, das ist für mich die Bestätigung. Das ist für mich die Bestätigung, ich bin jetzt da, ich mache mit, ich bin fest drin.
Wir müssen uns trotzdem nichts vormachen. Die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung, wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, liegt bei ungefähr 14%, also mehr als doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote unter nicht behinderten Menschen, wobei ich diese Unterscheidung sowieso schwierig finde. Ich habe mal beim DJV angerufen, beim Deutschen Journalistenverband, mit Pressesprecher Hendrik Zörner gesprochen. Es gibt keine wirklich belastbare Statistik darüber, wie viele Menschen mit Behinderungen in Medienberufen arbeiten. Es ist vielleicht auch gar nicht wichtig, dass es sie gibt. Er hat aber Folgendes gesagt, und das darf ich auch zitieren. Er hat gesagt, Berichte über Menschen mit Behinderungen sind alltäglicher geworden, aber Arbeit in Medienbetrieben ist es nicht. Und hier sind Verleger gefragt, Zeitungen gefragt, Intendanten gefragt, Geschäftsführungen gefragt. Und darum auch meine Frage an Frau Probst. Wo sind aus Ihrer Sicht die größten Hürden, Barrieren für Menschen mit Behinderung in Medienberufen zu arbeiten? Sind es Barrieren im Kopf?
Ja, ich glaube, am wichtigsten ist, dass diese Chefs eigentlich im Kopf haben, dass es eine Behinderung ist und ich weiß nicht, wo ich die Person brauchen könnte. Es ist eigentlich ein ganz großes Problem im Kopf. Ja, es ist nicht so, dass die Gehörlosen ja praktisch nur da sitzen können und sie brauchen trotzdem auch den Bereich im kommunikativen Bereich. Ja, also im Großraumbüro, wenn man da hier zum Beispiel Gehörlose einsetzt, dann konzentrieren die sich auf ihre Arbeit und werden nicht abgelenkt durch alles andere, was da im Angebot ist. Und das Zweite ist die Ausgleichsabgabe, die momentan noch geleistet wird, die ist viel zu niedrig. Die müsste viel, viel höher sein. Ja? Das ist eigentlich nicht wirklich eine Strafe. Wenn es tatsächlich den Chefs wehtut, so viel Geld abzugeben, dann werden sie auch viel eher Behinderte einstellen. Ja, also man muss eigentlich die Person schon im Kindergarten abholen in dem Sinne. Inklusion muss da schon passieren. Wir haben ja noch das Thema dann Inklusion im Sport und Franziska Lieper, die ja da noch dabei sein wird, mit ihr ging ich ganz normal in die Schule und sie war, wie gesagt, in meiner Klasse gewesen und ich war damals die einzige Behinderte in der Klasse. Sie war damals noch nicht behindert gewesen und mit 19 Jahren hat sie ja dann erst die Behinderung bekommen. Der alte Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Hat gesagt, Behinderung ist eine Art Geschenk, die eigentlich von jedem auch wieder genommen werden kann. Und das war bei mir ganz, ganz fest im Kopf, dass eigentlich Inklusion ein ganz wichtiges Thema ist und dass wir eigentlich versuchen müssen, wirklich barrierefrei zu leben. Ja, es gibt keinen Grund, eine Person nicht einzustellen, nur weil sie behindert ist. Man muss eigentlich mal sehen, welche Chancen man dadurch bekommen kann, einen Behinderten einzustellen. Man soll nicht nur die Probleme sehen, sondern auch die Chancen.
Frau Probst, ich erlaube mir eine Nachfrage. Wir haben vorhin kurz bei uns in der Nachrichtenredaktion gestanden. Wir haben über Nachrichten leicht gesprochen und haben darüber gesprochen, was ein besonders schwieriges Wort sein könnte für Nachrichten leicht. Und ich habe gesagt, vielleicht ist das Bundesteilhabegesetz so ein Wort, was ich nicht so gerne erklären möchte. Das Gesetz ist in Planung und dieses Gesetz soll im Januar 2017 kommen. Vielleicht als Hintergrund, da geht es auch darum, die gesamten Leistungen für Menschen mit Behinderung auf eine neue Grundlage zu stellen. Und Frau Probst, erklären Sie es uns noch mal ganz kurz und was erwarten Sie von diesem Teilhabegesetz, bitte?
Also ich erwarte einfach, wenn das Teilhabegesetz da ist, dass es selbstverständlich ist, dass ich einen Dolmetscher nehmen kann. Wenn ich das Geld dann bekomme, zum Beispiel, dann kann ich barrierefreier leben, weil ich mir dann wirklich einen Dolmetscher für Veranstaltungen suchen kann, die ich möchte. Ja, gerade jetzt für mich als Aktivistin habe ich ganz groß das Problem, Ja, wir haben ja dieses, also man darf nicht mehr als 2600 Euro auf der Kante haben. Und wenn man aber ein bisschen mehr hat, dann wird das Geld davon abgezogen. Man muss seine Assistenz davon bezahlen. Und ich hoffe, dass dann mit dem neuen Gesetz genau sowas abgeschafft wird. Ja, also wie, ich will mir Geld verdienen wie jeder andere auch und nicht, dass es angerechnet wird und dass es keine Grenze dafür geben soll. Aber so wie ich gehört habe, kommt es noch nicht in der Form, wie wir es eigentlich gern hätten.
Twittern Sie dann auch an Frau Nahles?
Ja, Frau Merkel von Nahles, ja, ganz viele. Ja, jetzt Frau Bendele zum Beispiel, sie schickt eine offizielle Nachricht zum Thema Barrierefreiheit, Inklusion und es ist nicht untertitelt. Das kann doch nicht sein, sie muss doch eigentlich Vorbild sein. Ja, und jetzt ein Vorbild gerade zum Thema Inklusion hier zu haben, selbst eine Behinderte, die das nicht einhält, das ist schade.
Ich fasse mal zusammen. Wir haben rechtlich und vom Bewusstsein her offensichtlich noch ganz viel Luft nach oben, auch in den Medienberufen. Ich möchte zum Schluss alle meine vier Mitstreiter auf der Bühne darum bitten, zu sagen, welchen Wunsch sie an unsere Gesellschaft haben. Das muss jetzt nicht mehr um Medien gehen, bevor ich dann auch noch gerne Fragen von Ihnen höre. Und da Sie gerade schon das angefangen haben, in Worte zu fassen, Frau Probst, was ist Ihr Wunsch an unsere Gesellschaft?
Also mein Wunsch für die Weltgesellschaft ist, dass wenn ich morgens eine Zeitung aufschlage und ich sehe, oh, da ist was, eine Veranstaltung, da möchte ich dran teilnehmen, dass ich hingehen kann und es ist alles da und ich muss nicht bitten und betteln, dass, ne, können Sie einen Gebärdensprachdolmetscher hinzubestellen oder nicht. Wenn ich was Bestimmtes einkaufen will, wenn ich eine DVD kaufen will, will ich nicht erst hinten drauf schauen müssen, ist der untertitelt oder nicht. Ich bin immer nur ein Bittsteller und es ist, ich möchte einfach ein zufriedener Kunde sein und das nicht eingeschränkt. Ja, ich muss immer nur bitten. Ja, ich habe zum Beispiel von RTL eine E-Mail bekommen und wir haben recherchiert, wir würden ganz gern mit Ihnen telefonieren. Was soll denn das? Sie haben nicht recherchiert. Das ist doch totaler Quatsch. Wahnsinn. Ja, Sie wollen mit mir telefonieren. Ich frage mich, wie Sie das machen wollen. Ich habe dann eine E-Mail zurückgeschrieben und gesagt, Entschuldigung, ich habe mich zwar sehr über Ihre E-Mail gefreut, aber wenn Sie recherchiert hätten, hätten Sie gesehen, dass Sie mit mir nicht telefonieren können. Und Ergebnis war, die haben nicht mehr geantwortet. Das war's.
Herr Urbanski, auch an Sie die ganz einfache Frage und ich bin mir sicher, dass Sie als, wie soll ich das jetzt sagen, Philosoph, Schauspieler bestimmt auch ganz konkret sagen können, was ist Ihr Wunsch an unsere Gesellschaft?
Also ich wünsche, dass eigentlich alle zusammenarbeiten können, also dass die Normalen mit den Behinderten zusammenarbeiten können, also wie manche Filme ja auch darauf basieren, dass die beiden zusammen schauspielen können und in den Medien auch zusammenarbeiten können und einfach zusammen in der Gesellschaft sein können. Dass sie nicht abgegrenzt sind, sondern eben füreinander da sind und dass die dann alles gemeinsam machen. Und dass sie nicht mehr ausgrenzen, so dass sie wirklich dann zusammenarbeiten können in Politik, zusammen sind, in Medien da sind und in der Gesellschaft da sind, dass die Behinderten auch ein Recht darauf haben, alles zu erfahren, was sie erfahren wollen. Und dass sie eben, wie gesagt, eben auf der Bühne des Lebens gerade stehen und eben sagen, ich bin auch da, ich will mitmachen.
Nochmal, Herr Vor. Ja, passt genau.
Können Sie es nochmal sagen?
Ich bin absolut dafür.
Frau Werner, Ihr Wunsch?
Ich hätte dann mal einen Wunsch an meinen Arbeitsbereich, die Hochschule. Denn mir fällt auf, wir hatten das ja heute Morgen auch schon mal kurz in der Diskussion, da wurde auch schon gesagt, dass über Inklusion immer viel in Zusammenhang mit Kindertagesstätten oder mit Schulen gesprochen wird, aber danach hört es dann eigentlich auf. Und beispielsweise an Hochschulen fällt mir auf, ist Inklusion eigentlich immer eher ein Gegenstand des Studiums und es geht eigentlich eben nicht um gelebte Inklusion an Hochschulen oder nicht, aber noch viel zu selten.
Der Kreis schließt sich mit Michael Tiedecke, der am Anfang auch den Reigen eröffnet hat. Herr Tiedecke, was ist Ihr Wunsch?
Also zum Ersten habe ich mal eine kleine humoristische Einlage zu dem Beitrag von Frau Probst mit RTL, weil RTL ja auch die Comedy ins deutsche Fernsehen eingeführt hat, wenn ich mich recht erinnere. Also man darf das denen eigentlich gar nicht übel nehmen, weil wenn man sich das Programm anguckt, wer um kurz vor 14 Uhr immer noch Punkt 12 als Sendungstitel laufen hat, der kann doch nicht mitten im Leben stehen. Und dann als Wunsch wünsche ich mir eigentlich nur von der Gesellschaft Toleranz und Akzeptanz. Aber nicht nur auf Seiten der Nichtbehinderten, sondern auch auf Seiten der Menschen mit Behinderung muss es möglich sein, auch den Kontakt oder die Aufnahme des Kontaktes anzunehmen, die normale Menschen, sage ich mal, versuchen aufzubauen. Weil ich habe es oft genug erlebt in meinen Jahrzehnten, wo ich mit der Bahn nach Köln gefahren bin, dass ich von Leuten angesprochen worden bin, die sagen, darf ich Ihnen helfen? Und im Laufe des Gesprächs erfahren habe, ja, wissen Sie, ich habe ja eigentlich schon immer mal versucht, Sie anzusprechen, aber das habe ich mich nicht getraut, weil ich habe das schon mal gemacht und dann bin ich so schroff angegangen, wenn ich kann das auch alleine. Ne? Klar, wir können das alleine, aber sind wir doch mal ehrlich, wenn wir geholfen bekommen, dann geht es viel schneller und dann hat jeder was davon. Der Helfende hat ein gutes Gewissen und ich bin schneller am Ziel. Also ist das, wie man heute so schön sagt, eine Win-Win-Situation. Und von daher wünsche ich eigentlich mir nur, dass es so weitergeht und dass alles in die Richtung geht, wie meine Vorredner das auch schon gesagt haben.
Als Schlusswort möchte ich noch mal jemanden zu Wort kommen lassen in meiner langen Sammlung von Zitaten. Der Rapper Graf Fidi hat den Song geschrieben, Klartext. Und in diesem Song finden Sie folgende Worte. Ich bin kein Rapper, ich erzähle es aber trotzdem. Macht Platz in euren Texten und werdet barrierefrei. Auch ein Mensch mit Handicap will Fame und ist karrieregeil. Ein Mensch mit Handicap hat Freunde und hat Spaß und lebt nicht voller Schmerzen und heult sich in den Schlaf. Wir leben in der Zeit des Fortschritts, der Inklusion und dort hat ein Wort wie Sorgenkind nichts zu suchen. Deshalb wollte ich für mich und andere eine Lanze brechen und zum Thema Medien und Behinderung mal Klartext sprechen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das waren tolle anderthalb Stunden. Mir kommt es vor wie 20 Minuten. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben gelacht, wir haben uns aufgeregt. Es hat sich gelohnt. Wir machen jetzt ein bisschen Pause. 15 Uhr ist es, um 3:30 geht es weiter. Draußen kriegen Sie einen Kaffee, können wir weitersprechen. Um 3:30 treffen wir uns hier wieder und setzen dann auch, Gruß an die Menschen, die uns zuhören, die Übertragung fort.
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Dokumente und Debatten. Das war die Podiumsdiskussion Inklusion und Medien, live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks vom Symposium Wunsch oder Wirklichkeit – Inklusion in Politik, Medien und Gesellschaft. Teilnehmer waren Dr. Petra Werner, Sebastian Urbanski, Julia Probst und Michael Tiedecke. Moderator war Jörg Christian Schillmöller.